D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Zum Teufel mit den Ängsten, die wir so haben gegenüber Flüchtlingen. Die bauen wir heute Abend ab. Was ist das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt? Ihr verliert euer Heim, eure Wohnung mit allem, was drin ist, also inklusive Kuschelkissen, Fotos von Freunden, Laptop, einfach alles weg. Und dann müsst ihr vielleicht fliehen. Es gibt eine gute Nachricht, ihr seid noch gemeinsam unterwegs mit eurer Familie. Doch dann werdet ihr getrennt. Ihr wisst nicht, wo eure Geschwister sind, eure Eltern, eure Partner. Gerüchte gehen auf einmal um von Vergewaltigung und Mord. Und damit müsst ihr jetzt leben und weiterfliehen. Tagelang, wochenlang, monatelang. Und dann schafft ihr es. Ihr kommt in ein sicheres Land. Kommt in eine Erstaufnahme. Und da kann das schon mal vorkommen, dass der Sicherheitsdienst euch misshandelt. Willkommen in Burbach, Essen und Bad Berleburg. Willkommen in Deutschland. Flüchtlinge. Wovor haben wir eigentlich Angst? Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger und freue mich auf 2 Stunden Erfahrungen und Debatten. Gerne auch bei Facebook und Google+.
D-Radio Wissen.
Angst ist etwas Gutes, denn sie schützt uns in aller Regel. Und nur wer Angst hat, kann auch mutig sein. Flüchtlinge, wovor haben wir eigentlich Angst? Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Und es ist ehrlich gesagt fast ein bisschen lächerlich, wovor wir Angst haben, wenn man sich anschaut, was viele Flüchtlinge durchgemacht haben. Angst ist ihr ständiger Begleiter, hat sie als Anfangszustand auch schon aus ihrem Land vertrieben, so wie die Syrerin Maya al-Kechen aus Damaskus. Dort begann der Bürgerkrieg vor über 3 Jahren und die ersten Opfer der Revolution sind fast vor Mayas Haustür gestorben.
In meinem Stadtteil, also im Kabun, sind diese 7 junge Männer ums Leben gekommen, wurden halt erschossen von dem Regime. Das war der erste Schock, ne, nach dieser Revolution, weil das waren 7 junge Männer von 7 verschiedenen Familien. Es waren 7 große Familien in meinem Stadtteil. Also der Sohn von meiner Cousine war mit dabei. Also jede Familie war ungefähr betroffen.
Maya al-Kechen spricht Deutsch, weil sie hier in Deutschland aufgewachsen ist und Abi gemacht hat. Aber weil sie als Ausländerin eben nur geduldet war, durfte sie damals weder in Deutschland studieren noch ihre Ausbildung machen. Also ist sie damals zurück ins Heimatland ihrer Eltern gegangen, um sich dort ein Leben aufzubauen. Da gab es Hochzeit, 2 Kinder und dann 2011 eben der Bürgerkrieg. Mayas Familie verliert damals ihre Raststätte und damit auch die Zukunft. Der Mann kommt mehrmals in den Militärknast. Und ein Jahr später, 2012, flüchten sie alle nach Ägypten. Aber auch da gibt es eben keine Zukunft, erzählt Maya.
Ich habe 3 Möglichkeiten. Entweder bleibe ich in Ägypten, ich lebe dann 1, 2, 3 Monate und dann heißt es, auf der Straße leben, ich und meine Kinder. Und dann sind meine Kinder sowieso verloren. Und dann habe ich die Möglichkeit zurück nach Syrien. Dort wartet sowieso der Tod auf uns. Und dann habe ich halt diesen Weg übers Mittelmeer nach Deutschland, wo auch ganz viel Gefahr drin ist, aber da sieht man ja einen Hoffnungsschimmer. Ja, und dann habe ich gedacht, egal, Augen zu und durch. Entweder kommen wir an oder wir sterben. Wir werden so oder so sterben, da oder da oder da.
Mayas Eltern leben heute immer noch in Deutschland. Also denkt sie sich, gehe ich zurück nach Deutschland. Aber als die syrische Familie aus dem Bürgerkrieg dann bekommt, sie nach Kairo, kein Visum dort. Und ihr bleibt nur noch der illegale Weg. Mit einem Schlepperboot geht schließlich übers Mittelmeer. Und ihrer Verzweiflung, darin leihen sie sich Geld und kaufen sich für ein paar tausend Dollar Plätze auf einem Schleppboot.
Du hast keinen Platz, um dein Bein zu strecken auf diesem Boot, ne? Das ist so sehr voll und dann gibt es natürlich diese Seeübelkeit und dann kotzen alle und meine Jungs haben sich auf mich übergeben, weil das nicht anders ging und wir haben gestunken wie die Pest, als wir in Italien angekommen sind. Ja, und jedes Mal, wenn das Motor stehen blieb, weil das blieb immer so oft stehen, weil wir so viele auf dem Boot waren, hat das Boot beinahe gekentert. Ne? Also die Wellen haben dann mitgespielt und dann bewegt sich das immer so nach links und nach rechts. Und jedes Mal, wenn sich das bewegt, denkst du, jetzt fallen wir raus und jetzt fallen wir raus.
Schließlich haben es Maya und ihre Familie tatsächlich geschafft. Die sind nach der Tortur in Italien angekommen und haben sich dann nach Deutschland aufgemacht, eben zurück zu Mayas Eltern. Und seit einem Jahr lebt Maya mittlerweile in Essen. Sie sucht zurzeit einen Job und jetzt nach ihrer Rückkehr aus Syrien darf sie endlich auch in Deutschland arbeiten. Sie ist nicht mehr nur geduldet, sondern als Flüchtling anerkannt. Maya hat sich getroffen mit meinem Kollegen Nail Al-Saidi und der kann aus dieser Begegnung tatsächlich auch für sich selbst was mitnehmen.
Ja, ich bin total froh, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe in den letzten Wochen, weil ich unglaublich tolle Menschen erstmal kennengelernt habe und total bewegende Geschichten erfahren habe und auch gemerkt habe, dass ich total viel von diesen Menschen lernen kann, wie die mit Schwierigkeiten im Leben umgehen.
Denn es ist irgendwie schon die Höhe, wenn diese Menschen dann auch noch in Deutschland misshandelt werden, wie nun von Wachleuten in 3 Flüchtlingsunterkünften in Nordrhein-Westfalen. Der NRW-Innenminister Jäger kündigte übrigens jetzt an, nur noch Wachleute einzusetzen, die auch vom Verfassungsschutz überprüft werden. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Wovor haben wir eigentlich Angst? Angst macht uns ja häufig das, was wir nicht kennen oder nicht verstehen. Und dann gibt es in aller Regel zwei Wege, damit umzugehen. Entweder ich lehne das Ganze ab oder ich versuche, mich damit auseinanderzusetzen. Und auf beide Möglichkeiten wollen wir jetzt mal schauen und beginnen mit Nils Altmiechs. Er leitet die Identitäre Bewegung Deutschland. Zitat von der Homepage: Wir stehen vor allem gegen Masseneinwanderung und Islamisierung, die heute fast alle europäischen Länder betrifft. Zitat Ende. Erstens glaube ich nicht, dass das richtig ist. Zweitens glaube ich auch nicht, dass die Verallgemeinerung der Debatte hilft. Trotzdem geht die Frage an Nils Altmiechs: Warum eigentlich diese Haltung zum Thema?
Wir denken, dass wir mit der Einstellung nicht alleine stehen. Dass wir haben heute einen Zuwanderungsanteil von über 20%. Und dass das langfristig dazu führen wird, dass wir einen Identitätsverlust erleiden werden. Und Umfragen wie die hier zur Sprache gebrachte, denke ich, zeigen das ganz gut, dass wir nicht damit alleine stehen. Wir positionieren uns grundsätzlich gegen einen weiteren Ausbau der Massenzuwanderung.
Wäre denn Identitätsverlust tatsächlich so schlimm?
Für uns schon, weil wir glauben, dass durch die eigene Identifikation mit der eigenen Kultur ein unheimlich starkes Gemeinschaftsgefühl einhergeht und die Menschen da durchaus solidaritätsbereiter sind, als wenn es völlig durcheinander gewürfelte Menschengruppen sind.
Was ist denn mit der Variante zu sagen, es kommen Menschen hier hin, wir integrieren die in unsere Identität und sind dann gemeinsam solidarisch? Dann haben wir halt eine Identität, die mehr Menschen umfasst. Wäre das keine Alternative?
Die Idee ist ganz schön, aber es stellt sich eben das Problem dar, dass wir hier keine Einzelindividuen mehr ins Land hineinholen und diese dann integrieren, sondern dass wir das in dem Maße machen, dass wir Parallelgesellschaften uns ins Land holen. Also das, um nochmal den Bezug zu dieser Asylfrage wiederherzustellen, das ist eben ein nicht unwesentlicher Teil der Massenzuwanderung, die daraus hervorgeht. Und da ist für den einzelnen Betroffenen sicherlich, hat er jede moralische Rechtfertigung, sein kriegsgeschundenes Land oder wirtschaftlich geschundenes Land zu verlassen und sich nach besseren Lebensbereichen umzusehen. Aber wir sagen eben, in dem Augenblick, wo wir wirklich Massen ins Land hineinholen, importieren wir Parallelgesellschaften, die sich abkapseln von der restlichen Gesellschaft und die damit einhergehende Zuwanderungsprobleme, Sozialprobleme mit sich bringen, wie eben Kriminalität und einem höheren gesellschaftlichen Konfliktpotenzial.
Da sind ja jetzt viele logische Ketten drin. Also da steckt auch die logische Kette drin, dass sozusagen da mehr Kriminalität ist, wenn Einwanderer oder Flüchtlinge ins Land kommen. Gleichzeitig, um eine Zahl zu nennen, haben wir, glaube ich, in Deutschland in diesem Jahr, also bis zum Sommer 2014, ungefähr 40.000 Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Da sagen Sie aber schon, das ist für Sie eine Masse, das ist für Sie zu viel, da ist so ein kritisches Level erreicht.
Also ich würde die Zahl gegenstellen, dass bis zum Jahresende über 200.000 Zuwanderer, Asylflüchtlinge für Deutschland erwartet werden. Und das ist die höchste Zahl seit über 20 Jahren. Und das ist definitiv eine Größe, wo man von einer Massenzuwanderung sprechen kann, die eben die vorhin genannten Probleme mit sich bringt.
Bislang ist es, glaube ich, so, also bis August in Deutschland gab es 115.700 ungefähr Asylanträge bislang in Deutschland und ungefähr ein Drittel ist davon negativ beschieden worden. Das heißt, bislang, dato September, sind es 80.000 Asylanträge, die positiv beschieden wurden in Deutschland. Haben Sie, wenn ich das einfach mal so fragen darf, kein schlechtes Gewissen, wenn man schaut, unter was für Bedingungen diese Menschen ihre Heimat verlassen müssen und wir sagen, nein, wir kümmern uns nicht?
Also nochmal, erstens sehe ich das moralisch absolut als vertretbar an, dass man sogar als Pflicht, dass diesen Menschen geholfen wird. Wir sagen auch nicht, nein, wir dürfen Flüchtlingen nicht helfen, absolut nicht. Wir sagen nur, die Massenzuwanderung hier nach Zentraleuropa, das ist nicht die Lösung, weil die Konfliktherde in Nordafrika und dem Nahen Osten sind über 3000 Kilometer von hier entfernt. Und da kann man eben auch vor Ort Hilfe leisten, in den betroffenen Ländern und in den Nachbarländern. Wir sind absolut nicht dagegen, dass man hingeht und sagt, wir stellen materielle Hilfe, wir stellen finanzielle Hilfe. Wir sagen aber, dass eben auf dieser Reise von 3000 Kilometern es dazwischen Stationen geben kann, die sich damit, in denen eben diese Hilfe vor Ort geleistet werden kann. Und Länder wie Deutschland die bereits einen Zuwanderungsgrad von über 20% haben, müssen nicht unbedingt diese Flüchtlinge aufnehmen.
Wir haben heute Abend in der Sendung, werden wir unter anderem noch mit dem Leiter eines großen Flüchtlingslagers in Jordanien sprechen. Der wird uns sehr anschaulich erzählen, dass es da eben auch Probleme gibt. Also so der Eindruck, der sich für mich irgendwie aufdrängt, ist, dass so eine lokale Lösung einfach wahnsinnig schwierig ist und dass natürlich auch den Menschen, die jetzt sagen wir mal in Nordsyrien zum Beispiel leben, nicht konkret hilft. Also die Idee ist ja gut zu sagen, man macht eine lokale Lösung, aber was tun wir, wenn das nicht funktioniert?
Dann müssen wir halt das auf andere Länder ausweiten. Also es liegen ja noch mehrere Länder dazwischen. Es muss nicht im unmittelbaren Nachbarland sein. Aber die andere Frage, die sich uns eben auch immer wieder stellt, ist, wann ist bei uns einmal Schluss mit der Zuwanderung? Weil wir sind der Überzeugung, dass nicht, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht dem Zeitpunkt abwarten möchte, wo sie nur noch 50% der Bevölkerung in diesem Land ausmachen.
Da sind wir ja auch noch nicht. Stellt sich für mich nochmal die Frage, weil Sie am Anfang gesagt haben, es geht eigentlich um Identität. Vielleicht können Sie das nochmal konkreter sagen, wovor Sie eigentlich konkret Angst haben, was Ihnen weggenommen wird.
Primär geht es um die Konflikte und negativen Auswirkungen der Massenzuwanderung. Also das Entstehen von Parallelgesellschaften, das Wegbrechen von Werten, das Wegbrechen von Solidarität. Das ist das, wo wir uns eigentlich strikt gegen wehren.
Zum Schluss die Frage noch, haben Sie sich selbst mal die Mühe gemacht und Kontakt zu Flüchtlingen gesucht, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen? Weil manchmal hilft es ja, mit Menschen in Kontakt zu treten, weil man dann Dinge besser versteht und auf einmal wechselt sich für einen nochmal eine Perspektive.
Das haben wir gemacht. Ich habe auch aus meiner Schulzeit Kontakte zu ehemaligen Flüchtlingen aus Aserbaidschan. Und das ist im Einzelfall absolut nachvollziehbar. Es sind auch nette Menschen. Das stellen wir überhaupt nicht in Frage. Wir sagen aber, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass wir und auch viele andere in diesem Land das bevorzugen.
Unsere Identität ist in Gefahr. Dieses Bedrohungsszenario malt der Leiter der Identitären Bewegung Deutschlands, Nils Altmiegs. Und das Gespräch haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Stellt euch mal vor, ihr kommt nach Ankara, Athen oder Bergen, habt alles verloren, Haus, Heimat, Freunde, Familie. Und dann kommt ihr in eine Erstaufnahme. So heißt das zumindest, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Flüchtlinge, wovor haben wir eigentlich Angst? Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. In diesen Erstaufnahmen sollen die Flüchtlinge das Nötigste bekommen. Dort werden sie auch verwaltet. Wenn es ganz schlecht läuft, wie jetzt in 3 der Unterkünfte in Nordrhein-Westfalen, dann kommt es sogar zu Misshandlungen, was dazu führt, dass natürlich auch kein Vertrauen aufgebaut werden kann. Und es gibt so ein bisschen wenig Hilfe im Alltag. Vertrauen und Hilfe gibt es unter anderem von ehrenamtlichen Helfern. Und einer davon ist Felix Kortz, der studiert Politik in München, ist einer dieser Helfer. Felix, warum hilfst du?
Ich helfe, weil ich denke, dass es selbstverständlich ist für Menschen, die privilegierter aufwachsen als andere, dass man einfach Menschen hilft, die das Glück nicht hatten.
Gab es für dich irgendeinen Anlass, wo du gesagt hast, ab jetzt muss ich helfen?
Ja klar, natürlich. Spätestens seit 2011 kommen hier immer mehr Flüchtlinge an. Und ich habe gerade in München die vielen Proteste mitbekommen und Hungerstreiks von Flüchtlingen. Das hat natürlich meine Aufmerksamkeit auf die Problematik gelenkt. Und dann bin ich erstmal zu den ganzen Flüchtlingen hin, die auch das DGB-Haus besetzt hatten und eben am Rindermarkt die Hungerstreiks gemacht hatten. Und habe gemeint, ich muss mich erstmal irgendwie solidarisieren und mitmachen. Dann habe ich aber schnell gemerkt, dass da viele linke Autonome am Werk waren, die meines Erachtens die Flüchtlinge eher instrumentalisiert haben für ihre eigene Propaganda sozusagen. Und habe mich dann eher wieder davon distanziert und aber gemerkt, die brauchen wirklich Alltagshilfe. Also die haben keine Ahnung, wie das hier abläuft in München, was man hier machen kann und was nicht und wie ihre Stellung ist. Ja, und habe mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal im Kleinen an und wollte einfach mal einen Flüchtling kennenlernen, den ich unterstützen kann.
Wie hast du das angestellt?
Ja, das war zunächst ein Problem. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe nicht recht irgendwas gefunden. Keine Organisation, die sowas anbietet, und hatte auch irgendwie Hemmungen, einfach in irgendein Flüchtlingslager zu gehen und zu sagen, hallo, hier bin ich, wer will mein Freund sein? Dann habe ich mich an den Münchner Flüchtlingsrat gewendet und die haben mich dann ziemlich schnell vermittelt und gesagt, dass es sowas wie Patenschaften gibt. Und dann habe ich eben einen Syrer kennengelernt und einen Somali, die in München bleiben dürfen. Die sind unter 18 beide. Und ja, so ist jetzt aus einer Patenschaft schon eine Freundschaft geworden mit beiden.
Wie hat das angefangen? Wie hast du denen am Anfang geholfen?
Also es ist keine konkrete Hilfe bei bestimmten Aufgaben. Die sind ja in betreuten Einrichtungen wenn sie aus dem Erstaufnahmelager rauskommen. Das heißt, sie haben Sozialarbeiter, Zugang zu Psychologen und alle einen gesetzlichen Vormund. Der Vormund regelt so die rechtlichen Sachen, die Betreuer übernehmen die pädagogische Aufgabe und ich als Pate bin halt da als Brücke in die Bevölkerung.
Was machst du mit denen?
Also zum Beispiel die ersten Treffen waren so, dass ich sie besucht habe, wo sie wohnen. Die haben mir gezeigt, wie ihre Zimmer sind und dann sind wir zu mir gegangen. Ich habe ihnen gezeigt, wie ich so wohne. Wir haben einen Kaffee getrunken, wir spielen manchmal Schach. Wir gehen durch die Stadt, wir gehen Döner essen, wir unterhalten uns über ihre Flucht oder über mein Leben. Ich zeige ihnen, was man in München machen kann, suche einen Sportverein, gehe ins Museum und will ihnen einfach zeigen, dass sie hier willkommen sind und nicht mehr so fremd sind.
Viele Menschen sagen ja, dass sie das nicht leisten können, weil sie einfach gar keine Zeit dazu haben, sich so intensiv um andere Menschen zu kümmern. Jetzt studierst du auch. Du könntest ja auch sagen, du machst mit deiner Zeit was anderes.
Also das könnte ich natürlich sagen, aber ich finde, dass jeder Student, ich kann jetzt primär für Studenten sprechen, man hat immer ein bisschen Zeit. Man schaut abends einen Film, den kann man ja mit einem Flüchtling zusammenschauen. Dann ist schon mal viel getan. Ich koche mit Freunden und nehme einfach einen Flüchtling mit und integriere ihn ein bisschen. Das sind keine großen Probleme. Ich investiere so viel Zeit, wie mir einfach eine Freundschaft wert ist, was zu machen. Die würden auch verstehen, wenn ich jetzt mal ein paar Wochen keine Zeit habe oder ein Praktikum im Ausland mache, für Prüfungen lernen muss. Das ist alles relativ frei.
Jetzt kann es ja sein, dass wenn man sich um Menschen kümmert, dass man nach einer gewissen Zeit merkt, wie bei einer Freundschaft auch, jetzt sind mir die gar nicht so sympathisch, aber ihr kommt irgendwie miteinander aus oder gab es auch mal Konflikte zwischen euch?
Also bis jetzt kommen wir echt gut miteinander aus, sind uns auch sympathisch. Es kann natürlich sein, wenn man sich dann näher kennenlernt, dass wie bei allen Menschen, die sich kennenlernen, dass man dann irgendwie merkt, nee, wir haben irgendwie völlig unterschiedliche Interessen, dass man gar keine irgendwie Gemeinsamkeiten findet, dann macht es natürlich wenig Sinn, sich gezwungen zu treffen, weder für ihn noch für mich.
Das beste Erlebnis, was ihr vielleicht zusammen hattet?
Das war, glaube ich, das gemeinsame Kochen. Also ich habe zum Beispiel mit beiden mal getrennt voneinander Knödel gekocht, also ein sehr bayerisches Essen. Knödel mit Rahmschwamm. Die hatten keine Ahnung, was das ist und haben mir zugeschaut und auch ein bisschen geholfen, wie dann aus so einer Masse mit Brot und Milch man Bälle formt und die ins Wasser wirft. Und das war richtig spannend für die, hat ihnen auch richtig gut geschmeckt. Das war echt lustig. Ja, und dann haben sie zum Beispiel auch gesagt, wenn meine Schwester dabei war und meine Freundin, dass es ein erster Abend war, seitdem sie hier sind, der ein bisschen wie Familie war. Und das einfach schön ist, wenn man zusammensitzt, was macht, zusammen isst, ein bisschen Zeit verbringt und nicht unbedingt über Probleme sprechen muss, sondern über alles Mögliche.
Ziehst du daraus auch ein bisschen Zufriedenheit?
Das auf jeden Fall. Also es tut gut zu sehen, wie leicht es ist, den Menschen zu helfen, die ja alle sehr traumatisiert sind und wirklich schlimme, schlimme Sachen erlebt haben. Und das ist für mich keine große Aufgabe, kein großer Aufwand, da ein Lächeln in ihr Gesicht zu zaubern. Also das geht wirklich einfach. Und das tut mir natürlich auch gut, wenn ich die Rückmeldung bekomme, dass es ihnen gefällt, dass ich das gut mache. Das ist schön.
Es ist leicht zu helfen. Das sagt Felix Kortz, ist Politikstudent in München. Zwei Sichtweisen, zwei Interviews. Der eine hilft, der andere möchte lieber nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und das ist auch so ein bisschen das, was sich bei euren Meinungen bei Facebook und Google Plus widerspiegelt. Also Icke, wer sonst, schreibt auf die Frage, wovor haben wir eigentlich Angst? Das sind einfach Berührungsängste. Wer hat schon mal mit Flüchtlingen den Kontakt oder das Gespräch gesucht? Wer hat schon mal mit dem eigenen Mund der Betroffenen, aus dem eigenen Mund der Betroffenen gehört, was sie alles durchleben mussten, während sie einem live in die Augen sehen? Das ist die eine Sichtweise. Patrick Beuge schreibt indessen auf die Frage, wovor haben wir eigentlich Angst? Angst vor Verlust der eigenen Identität. Und darauf hat Mike Edschbicht geantwortet. Patrick Beuge, ich glaube, wer seine Identität über die Menschen definiert, die in seiner Nachbarschaft wohnen, hat doch schon längst keine mehr, die er verlieren könnte. D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz Flüchtlinge. Wovor haben wir eigentlich Angst? Und wir haben uns die Frage unter anderem deshalb gestellt, weil ich auch so ein bisschen den Eindruck habe, dass wir uns gerade sehr, sehr schwer mit den Flüchtlingen tun, die nach Deutschland kommen. Ich erinnere mich noch an den Anfang der 90er Jahre und den Bürgerkrieg in Jugoslawien. Da war das so, dass es am Anfang erst sehr solidarisch war und dann kippte das irgendwann. Jochen Oltmar ist Professor an der Uni in Osnabrück und kümmert sich dort um die Geschichte der Migration. Und mit ihm bin ich jetzt in Osnabrück verbunden. Hallo, Herr Oltmar.
Hallo, Herr Brieger.
Herr Oltmar, warum gehen wir mit Flüchtlingen so unterschiedlich um?
Ach, das hat, glaube ich, eine ganze Anzahl von verschiedenen Gründen. Das beginnt schon mit der Diskussion über die Frage, was Flüchtlinge überhaupt sind. Das beginnt auch mit der Frage, was denn eigentlich überhaupt Asyl ist. Und wenn Sie sich den Asylartikel im Grundgesetz, der da seit 1949 steht, anschauen, da heißt es dann lapidar, politisch Verfolgte genießen Asyl. Da ist überhaupt nicht klar, was das meint. Was heißt politisch? Was heißt Verfolgte? Was heißt Asyl? Und seit 1949 diskutieren wir in der Bundesrepublik eigentlich über die Frage, was diese Worte jeweils bedeuten und was daraus für die Bundesrepublik resultiert, was aber auch für den Einzelnen aus diesem Asylartikel resultiert.
Heißt das auch, dass wir in den jeweiligen, sag's einfach mal, Jahrzehnten der Bundesrepublik diesen Inhalt mit unterschiedlicher Bedeutung gefüllt haben? Also gab es Einwanderungswellen, die uns dann mal leicht gefallen sind, wo wir die Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen haben, weil wir das mit anderem Inhalt gefüllt haben, diesen Artikel?
Ja, ohne Zweifel. Also das, was Sie gerade angesprochen haben, dieses Ereignis Anfang der 1990er Jahre, wenn man sich die weitere Entwicklung anschaut, 91, 92, 93, dann sieht man ja, das haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass zunehmend stärker Abwehrmechanismen eine Rolle spielen, dass zunehmend stärker Asyl, Flüchtlinge als ein großes Problem, als großes gesellschaftliches, politisches Problem verstanden werden. Bundeskanzler Kohl spricht vor dem Hintergrund der starken Zuwanderung Anfang der 1990er Jahre von einer Krise, vom Staatsnotstand gar. Das ist eine Konstellation, in der eben diese Abwehrmechanismen vor allen Dingen eine Rolle spielten. Wir kennen aber auch ganz viele Situationen, in denen eben diese Asylaufnahme ohne eine solche spezifische Abwehrreaktion abgelaufen ist, sondern zu einem guten Teil eben auch Solidarisierung stattfanden. Schauen Sie 1957 auf Ungarn, auf den Ungarnaufstand, die Zehntausenden von Ungarn, die dann in alle Welt kamen, auch in die Bundesrepublik kamen, sind relativ offen aufgenommen worden. Hier ist es sogar so, dass über Petitionen, über die Presse, über Demonstrationen aus der Bevölkerung heraus tatsächlich die Politik dazu gezwungen, genötigt wird, eine offene Aufnahmepolitik zu machen. Hier ist also die Solidarisierung relativ stark ausgeprägt. Ganz ähnlich 1968, Tschechoslowakei, Prager Frühling. Da gibt es auch wieder die Situation, dass in der Bundesrepublik sehr explizit gesagt wird, wir müssen hier helfen. Und ein sehr gutes Beispiel bietet auch die Situation Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre. 1980 gibt es in der Bundesrepublik zum ersten Mal mehr als 100.000 Asylgesuche in einem Jahr. Das wird stark problematisiert und es kommt zu sehr scharfen Reaktionen, auch zu Einschränkungen im Blick auf die Möglichkeit, Asyl zu bekommen. Aber gleichzeitig in der gleichen Situation seit 1979 gibt es eine sehr offene Aufnahme von sogenannten Boat People, von Menschen aus Vietnam, die in dieser Situation gar nicht als Belastung wahrgenommen werden, sondern es gibt eine große Solidarisierungswelle, es gibt große Spendenbereitschaft, Hilfeleistungen, die am Ende dazu beitragen, dass wir so eine sehr merkwürdige Situation beobachten. Also einerseits Einschränkung des Asylrechts, andererseits aber Offenheit gegenüber einer ganz spezifischen Gruppe, die sehr offen aufgenommen wird.
Das heißt im Klartext, ich brauche eigentlich einen gewissen Grund, mich solidarisch für diese Gruppe zu erklären. Also wenn Medien über die Schicksale dieser Gruppe berichten, spielt das eine Rolle? Oder wenn es eine politisch gewollte Botschaft gibt, also wenn Sie jetzt Prag oder Ungarn ansprechen, genau, dann sind wir auch in der Osterweiterung von Willy Brandt. Also brauche ich solche Faktoren, damit Flüchtlinge, ich sage es einfach mal, gerne aufgenommen werden?
Ja, und dabei spielen eine ganze Anzahl von Faktoren eine Rolle. Also lange Zeit spielt sicherlich als sozusagen ein grundlegendes Element in diesem Zusammenhang der Kalte Krieg eine Rolle. Die Vorstellung, dass Menschen, die aus dem Osten kommen, per se politisch verfolgt sind und in jedem Fall aufgenommen werden müssen, ist weit verbreitet. Hier spielt die Vorstellung eine Rolle, jeder, der aus dem Osten in den Westen kommt, ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass der Westen doch besser ist als der Osten. Also Abstimmung mit den Füßen sozusagen wird hier in gewisser Weise vorausgesetzt. Das gilt nicht immer, das gilt nicht für jede Gruppe und das gilt auch nicht durchgängig, aber das ist sozusagen erstmal ein Grundmuster, das man ausmachen kann. Und dann hängt es wirklich von der jeweiligen Situation ab. Es hängt sehr stark davon ab, wie berichtet wird. Das ist ja etwas, was wir ganz konkret im Moment auch sehen, wenn wir etwa über Syrien berichten. Es wird in der Bevölkerung offensichtlich weithin auch in der Politik akzeptiert, dass es dort einen großen Konflikt gibt, der diese Gesellschaft auseinanderreißt und dass es eine Notwendigkeit gibt, für die Bundesrepublik, für andere europäische Staaten hier zu helfen, beizustehen, sicherlich mit Grenzen, aber grundsätzlich eine durchaus positive Perspektive. Das heißt aber nicht, dass gleichzeitig nicht auch Diskussionen laufen können, wie sie jetzt in den letzten Wochen gelaufen sind, beispielsweise im Blick auf die Frage, inwieweit Menschen, die aus Serbien, aus Montenegro, aus Bosnien-Herzegowina kommen, ob die denn auch tatsächlich asylberechtigt sind. Also da laufen auch sehr viele Prozesse nebeneinander und es ist relativ schwer zu entschlüsseln, wie die jeweiligen Faktoren zusammenspielen müssen, um am Ende sagen zu können, okay, eher Öffnungstendenzen oder okay, hier haben wir doch sehr klar Schließung, Abgrenzungstendenzen, die sich ausmachen lassen. Und das zeigt auch natürlich unsere Sprache, mit der wir in diesem Zusammenhang umgehen.
Sprich, wir reden, Asylflut oder Bewerberwelle.
Es gibt den Begriff, der inzwischen ja in gewisser Weise zu einem Art, zumindest für viele Diskussionen, Tabuwort geworden ist, die des Asylanten sehr negativ konnotiert. Es gibt dann diese Begrifflichkeiten wie beispielsweise Wirtschaftsflüchtlinge auch negativ konnotiert. Und wir haben eben für diese verschiedenen Situationen durchaus unterschiedliche Begrifflichkeiten letztlich auch, die dann angewendet werden, die dann in den Diskussionen, auch in den Mediendiskussionen in den Vordergrund rücken und am Ende auch eine Perspektive bestimmen, wie denn ganz konkret mit solchen Bewegungen umgegangen wird.
Das sagt Jochen Oltmar, ist Professor an der Uni Osnabrück und kümmert sich dort um die Geschichte der Migration. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt schaffen wir mal Lösungen in der Flüchtlingsfrage und geben Antworten auf die Frage, wovor wir eigentlich Angst haben. Wir helfen einfach mal Flüchtlingen. Das ging doch früher auch. Daran hat sich zumindest mein Kollege Markus Dichmann erinnert.
Die Familie meines besten Freunds hat in den 90ern im Jugoslawienkrieg, während des Jugoslawienkriegs, eine Familie aufgenommen aus Bosnien. Und der jüngste Sohn, der war so in unserem Alter, Selvedin. Und mit dem haben wir dann eigentlich in unserer Heimatstadt, wo ich herkomme, so jeden Tag verbracht. Der hing immer mit uns rum. Und dieses Modell damals in den 90ern fand ich ziemlich schön. Und ich frage mich, warum darüber heute nicht diskutiert wird, dass eben Familien Flüchtlinge aufnehmen und nicht will diese vornehmlich diese Heimstruktur sozusagen da aufbauen, sondern Familien sich bewerben können, sagen können, wir wollen Flüchtlinge bei uns aufnehmen und dadurch würde sozusagen dieses ganze Integrationsproblem mit einem Schlag gelöst.
Oder zumindest ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung. Also haben wir gesagt, dies machen wir auch und haben unseren Reporter Thilo Jahn darauf angesetzt.
Evangelisches Gemeinde Brokletten-Berg, Wolram.
Ich würde gern einen Flüchtling bei mir zu Hause aufnehmen.
Ja.
Habe ich denn da irgendwie die Möglichkeit, über Sie an jemanden ranzukommen?
Also
das ist meine Mission. Es ist 9.30 Uhr. Ich habe einen knappen Tag Zeit, um herauszufinden, ob es als Privatperson denn möglich ist, einem Flüchtling ein neues Zuhause zu geben. Mein Zuhause wäre ja groß genug, WG-tauglich, separates Bad, Zweitschlüssel hinge auch schon am Brett. Erste Anlaufstelle also, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Hier will man mir allerdings den richtigen Gesprächspartner erst noch heraussuchen. Unterdessen versuche ich es bei der SaveMeKampagne.de. Dahinter steckt der Förderverein ProAsyl e.V. Laut Homepage hat es die Organisation geschafft, dass Deutschland bis 2014 jährlich 300 schutzbedürftige Flüchtlinge aufnimmt. Ja, da könnte sich vielleicht auch eine Möglichkeit für mich ergeben.
Es ist sehr schwierig. Also die Rechtslage sieht das eigentlich so nicht vor, kann man sagen.
Frau Pelzer ist rechtspolitische Referentin bei ProAsyl. Sie bremst meinen Tatendrang und meinen Optimismus auch.
Man muss jetzt vielleicht unterscheiden, in welchem Stadium sich der Flüchtling befindet. Wenn er als Asylbewerber nach Deutschland kommt, also ganz neu eingereist ist, dann wird dieser Mensch einfach vom Staat einer Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesen und da kann er auch nicht raus. Also selbst wenn sich da eine Privatperson bereit erklären würde, diesen Menschen aufzunehmen, das wäre eigentlich nicht möglich.
Kann ich es denn umgehen, indem ich den Menschen schon vorher, bevor er nach Deutschland kommt, einfach abhole?
Nee, dann wird es noch problematischer. Dann könnte es nämlich sein, dass sie plötzlich sich einem Strafverfahren ausgesetzt sehen, wegen Schleusung zum Beispiel.
Um auf der legalen Seite zu bleiben, müsste ich also etwas Geduld mitbringen. Ich muss abwarten, wie das Asylverfahren denn ausgeht. Falls positiv.
Ja, da ist dann natürlich schon Eigeninitiative gefragt. Also wer Kontakt zu Flüchtlingen in Deutschland haben will, der kann das auch selber einfach für sich organisieren, ja, und auch in diese Unterkünfte gehen und da ehrenamtlich zum Beispiel tätig werden. Und wenn Sie darüber Kontakte haben, dann wäre Ihnen natürlich dann im weiteren Schritt nach der Anerkennung, würden Ihnen solche Kontakte dann noch zur Verfügung stehen.
Gut, Kontakt mit den ehrenamtlichen Einrichtungen muss her. Der Flüchtlingsrat, das Flüchtlingszentrum leider ohne Erfolg. Es ist kurz nach 11. Ich versuche es also beim Pfarrer meines Bezirks, der sich in Flüchtlingsfragen auch auskennt.
Das ist der Anrufbeantworter von Pfarrer Just Matzuch.
Nur Moment, wohl leider nicht. Ich wechsle also die Seite. Die katholische Hilfsorganisation Don Bosco Mission engagiert sich schließlich in diversen Flüchtlingsprojekten.
Lang.
Grüß Gott, Herr Lang. Um 11.45 Uhr habe ich den pädagogischen Leiter am Telefon. Er öffnet mir die Augen bei meinem Flüchtlingsaufnahmewunsch.
Was würde das denn bedeuten für Sie persönlich, wenn Sie das wirklich vorhaben und Sie Verantwortung übernehmen? Denn Sie müssen stellvertretend Verantwortung übernehmen, weil Sie die Brücke sind sozusagen in die Gesellschaft für diese Menschen, zu Ämtern, zu all diesen Dingen, weil die werden wie ein Auto vor Ihnen stehen. Und Sie müssen davon ausgehen, dass das immer dann, wenn Ängste entstehen, auch ein Misstrauen entsteht. Ja? Das heißt, wie kann man Vertrauen aufbauen? Das stellen wir bei jungen Menschen immer fest. Wenn die ablehnende Bescheide bekommen, dann transportiert sich das immer auch auf uns, ne? Bis die Jungs dann wieder Vertrauen haben und das Gefühl bekommen, dass wir schon das uns Mögliche tun, um sie zu unterstützen. Das ist immer ein sehr, sehr weiter Weg, wo man mit viel Fingerspitzengefühl dran gehen muss.
Die Jungs, von denen Herr Lang spricht, sind überwiegend minderjährig und kommen zum Teil mit dem LKW aus dem Iran, Irak und Afghanistan hier nach Deutschland.
Dann stehen sie mit den ganzen Bescheiden, mit den abgelehnten Asylanträgen. Die werden ja sehr häufig abgelehnt. Da müssen sie gucken, dass sie die Fristen wahren. Und dann müssen sie mit den Ängsten der Menschen umgehen, ja, die dann Angst haben, wieder abgeschoben zu werden, zurück zu müssen, ne? Keinen Aufenthaltstitel zu bekommen. Das sind alles stark in die Psyche reinragende Themen, die sie als Privatperson, also wo man sich das auch überlegen muss, ob man der Sache gewachsen ist.
Eine wichtige Überlegung, die ich in diesem Planspiel vorerst mal mit Ja beantworte, um voranzukommen. Zwischenfazit um 12:30, meine Chancen, einen Flüchtling aufzunehmen, steigen bei den unter 18-Jährigen. Nächster Schritt.
Theoretisch könnten Sie hingehen und sagen, Sie bieten sich als Pflegefamilie an. Dann würde eine Prüfung übers Jugendamt stattfinden.
Meine Eignung stellt Herr Völlmecke vom Jugendamt Köln fest.
Wie groß ist die Wohnung? Wie ist das Berufsverhältnis? Wie ist die freie Zeit, die ein Erwachsener dann auch hat? Da muss jemand auch ganz zu Hause sein. Das sind die Dinge, die wir überprüfen, dass wir die Motivation nochmal überprüfen, weil oftmals die Pflegeverhältnisse, die wir vermitteln, auf Zeit sind, dass da auch immer noch eine Herkunftsfamilie mit eine Rolle spielt.
Man darf also nicht verwundert sein, wenn plötzlich die gebürtige Familie vor der Tür steht. Momentan hat Herr Völlmecke in Köln Zulauf von 180 jugendlichen Flüchtlingen. Doch mit Kontaktaufnahme und schön WG-Zusammenwohnen bei mir zu Hause ist erstmal nicht.
Ich weiß von den Flüchtlingsjugendlichen, die sich bei uns melden, die haben gar kein Interesse, in eine Familie zu gehen und da unterzukommen. Die sind an eigenständigem Wohnen interessiert.
Aber die können doch nicht mit 16 Jahren schon alleine?
Nee, deswegen, aber die gehen dann in Jugendwohngruppen, wo Pädagogen mit bei sind, aber wo das Thema steht, eigenständiges Wohnen. Und wo wir dran interessiert sind, sind dann tatsächlich Erwachsene, die möglicherweise da auch mit in Verantwortung gehen, aber dann ist eher gefragt, ich sag mal sowas wie eine Patenschaft.
Ich könnte also Pate werden oder Vormund, wenn mein ernsthaftes Interesse überprüft wäre und ich eine Empfehlung vom Jugendamt hätte. Das stimmt mich zumindest ein bisschen positiv. Man ist nicht ganz machtlos, das die Erkenntnis um 14 Uhr. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat sich übrigens unterdessen mit einer Mail bei mir gemeldet, um auf die Zuständigkeit der Landesregierung zu verweisen. Ob sich da wirklich etwas tut für mich als Privatperson, müsste man jetzt abwarten.
Schwierig für unseren Reporter Thilo Jahn, der versucht hat, zimmerfrei für Flüchtlinge zu sein. Allerdings Kontaktaufnahme ist nicht ganz so kompliziert. Es sind die großen Begriffe, um die wir uns heute Abend kümmern, wenn wir fragen, wovor haben wir eigentlich Angst bei Flüchtlingen? Es geht um Angst. Identität haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Zeit, sich mal die Zahlen genauer anzuschauen. Stehen wir tatsächlich vor einer, in Anführungszeichen, Masseneinwanderung? Wo steht Deutschland eigentlich international, was die Zahlen angeht? Ins Studio gekommen ist jetzt D-Radio Wissen-Reporter und Redakteur Pascal Fischer. Du hast die Sendung mit vorbereitet, Pascal. Klär uns mal auf, fangen wir mal mit Vokabeln an. Also es gibt ja so verschiedene Begriffe, Asylbewerber, Flüchtlinge, Flüchtlingsschutz und so weiter. Das muss man in der Debatte auseinanderhalten. Was bedeutet das?
Also wenn du einen Asylantrag stellst, dann geht es da um die ganz klassische Sache. Dein Staat bedroht und verfolgt dich wegen deiner politischen Einstellung, deiner Religion zum Beispiel. Den kannst du stellen, wenn du dann anerkannt wirst, ne, dann genießt du hier Schutz und alles. Aber der kann natürlich abgelehnt werden, der Asylantrag.
Mhm. Wie ist das mit Genfer Flüchtlingskonvention? Seit wann sind die da?
1951, mhm, und Deutschland hält sich natürlich an all diese Regeln, also einfach nur sozusagen so, wir lassen jetzt keinen mehr rein, das wäre jetzt nicht so toll.
Ja. Wie ist das nach Asylantrag, wenn der abgelehnt werden kann, ist dann Schluss oder habe ich noch andere Möglichkeiten? Nee,
du hast noch andere Möglichkeiten, du kannst Flüchtlingsschutz bekommen, das ist der Fall, wenn es folgendes ist, du wirst wegen deiner politischen Einstellung, Religion, Rasse verfolgt, aber nicht unbedingt jetzt vom Staat als Akteur, sondern von Parteien, vielleicht auch von Kriegsparteien oder sogenannten staatsähnlichen Akteuren. Das ist natürlich insbesondere der Fall, wenn so eine Zentralregierung ja irgendwie den Überblick und die Macht verliert und da so im Bürgerkrieg so eine unüberschaubare Lage herrscht.
Jetzt habe ich gelesen, wenn das nicht geht, kommt der sogenannte subsidiäre Schutz. Kannst du kurz sagen, was das ist?
Ja, das greift zum Beispiel, wenn dir was droht wie Todesstrafe in deinem Herkunftsland. Also allgemein gefasst, wenn im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht, das kann als Gründe dann geben Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder auch Perspektivlosigkeit. Also alles, was beim Asylantrag erstmal nicht als Grund gilt. Und du bekommst dann im erfolgreichen Fall eine Aufenthaltserlaubnis und du hast sogar Anspruch auf Sozial- und Integrationsleistungen, natürlich auch auf Bildung, also Schule zum Beispiel.
Lass uns mal auf die Dimension weltweit gucken. Gibt es Erkenntnisse und Zahlen darüber, wie viele Menschen zum Beispiel weltweit auf der Flucht sind?
Gibt es. Das sind mehr als 51 Millionen Menschen. Und fast 11 Millionen haben erst seit kurzem ihre Heimat verlassen müssen. Eben wegen Konflikten oder weil sie aktiv vertrieben wurden. Das sind wirklich so viele wie nie zuvor, also seit man Statistiken überhaupt erhebt. Mhm. Eine Zahl liegt mir da auch ganz besonders am Herzen. Die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder. Also wer jetzt sagt, ja, das Boot ist voll, die kommen ja nur, weil sie hier ein besseres Leben haben wollen, der macht da erstmal die Schotten dicht vor Minderjährigen.
Die erstmal ja auch nichts dafür können, wo immer sie geboren werden. Eben. Jetzt gibt es diese Zahl, dass bis zum Jahresende ungefähr 200.000 Flüchtlinge in Deutschland erwartet werden. Ich frage mich halt, ist das jetzt viel? Also Gegner der Asylaufnahmepolitik reden ja von Masseneinwanderung. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, dazu mal eine Zahl aus dem vergangenen Jahr. Auf 1000 Deutsche kamen 1,6 Asylanträge. Und das sind jetzt nur die Anträge. Die werden ja jetzt nicht alle bewilligt. Das wären dann also nochmal weniger, die hier bleiben. Mal so ins Leben transportiert. Ne? Stell dir eine Schule mit 40 Klassen vor, 25 Kinder. Dann wäre in der ganzen Schule halt ein Kind drin, das sozusagen Asyl beantragt.
Hört sich jetzt erstmal nicht dramatisch viel an. Jetzt gibt es innerhalb von Europa ja oft noch die Diskussion darüber, wie die Flüchtlinge verteilt werden sollen. Wo steht Deutschland da?
Ja, also in den EU-Staaten wurden vergangenes Jahr, 2013, knapp 440.000 Asylanträge gestellt. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr. In Deutschland nahm die Zahl auch sehr zu, über 60% mehr. Also in absoluten Zahlen sind das fast 50.000 Menschen mehr. Sicherlich signifikant. Aber wer jetzt so meckert, oh Gott, Deutschland überanstrengt sich da oder so, machen wir mal den Vergleich zur Bevölkerung. Nochmal, also Deutschland grob 1,5 Asylanträge pro 1000 Einwohner. Schweden hat fast 4-mal so viel, Malta auch. Und insgesamt liegt Deutschland ein wenig über dem europäischen Durchschnitt.
Kannst du sagen, wie Deutschland so im ganz großen internationalen Vergleich dasteht?
Also jetzt sicherlich nicht in den oberen Rängen. Erwartet werden ja bis zum Jahresende so 200.000 Flüchtlinge. Das ist jetzt eher mager international. Die Top-Aufnahmeländer 2013, Pakistan kümmert sich derzeit um 1,6 Millionen Menschen. Iran ist mit knapp 860.000 Flüchtlingen dabei. Libanon mit fast so vielen. Und das ist ja jetzt ein kleines Land. Ja, also der Libanon hat wirklich 176 Flüchtlinge pro 1000 Einwohner.
Ja, wir gucken im weiteren Verlauf der Sendung ja auch nochmal nach Jordanien, wo ein großes Flüchtlingsaufnahmelager ist. Ich bin deshalb ein bisschen überrascht, weil Gegner von Einwanderung hierzulande ja oft sagen, die Flüchtlinge sind nur Wirtschaftsflüchtlinge, Subtext, die setzen sich in den reichen Westen ab. Das heißt aber, wenn man sich die Zahlen anguckt, da ist nicht so wahnsinnig viel dran.
Nee, überhaupt nicht. Das ist also wirklich ganz klar, die Entwicklungsländer haben weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Einfach dazu auch mal eine Zahl zum Sacken lassen, 86% sind das laut neuester UN-Statistik.
Pascal Fischer, dir vielen Dank fürs Zusammentragen der Zahlen. Wenn ihr die nicht alle euch merken konntet und nachlesen wollt, dann könnt ihr das bei uns www.deradiowissen.de. Die Redaktionskonferenz. Verstehen hilft ja meistens, wenn man Ängste ein bisschen abbauen will. Dann versuchen wir jetzt mal, die Ängste zu verstehen. Dann müssten die sich ja auch abbauen. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht, denn wir haben Hilfe von Andreas Zick, der ist Professor am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni in Bielefeld. Und mein Kollege Pascal Fischer hat vor der Sendung mit ihm gesprochen, und zwar als erstes über die Gruppe, die in der Neon-Umfrage angeblich mehrheitlich keine Flüchtlinge mehr aufnehmen will.
die 18- bis 35-Jährigen.
Nach unseren Daten sieht es so aus, dass die sehr jungen Menschen etwas positivere Meinung haben, also zwischen 16 und 24. Aber dann, wenn es für die jungen heranwachsenden Menschen darum geht, in die Gesellschaft selbst hineinzukommen, die denken an Jobs, die denken an Familie und so weiter, dann ist es tatsächlich so, dass das Ausmaß an Feindseligkeit, an Abwehr von Flüchtlingen, Asylbewerbern ansteigt. Der eine Grund liegt sicherlich daran, dass sowieso eine sehr negative Grundstimmung in der Gesellschaft ist. Es gibt ganz viele negative Stereotype. Asylbewerber, Flüchtlinge rangieren unter den am meisten abgewerteten Gruppen in der Gesellschaft. Und junge Menschen nehmen das an und nehmen das wahr. Wir haben in Studien festgestellt, dass sie sagen, naja, wir wissen eigentlich, sollen wir nichts sagen, aber die Probleme sind doch alle da. Das andere ist, dass junge Menschen, wenn sie solche Feindseligkeiten entwickeln, Flucht und Asyl als Konkurrenz wahrnehmen. Die nehmen wahr, sie sind die junge Generation, sie sind für die Probleme verantwortlich und dann gibt es solche Abwehrreaktionen.
Kann man etwas dazu sagen, wo die Angst vor Flüchtlingen besonders groß ist, Norden oder Süden, Osten oder Westen in Deutschland?
Eine Zeit lang konnten wir das sagen. Da war es so, dass kurz nach der Einheit im Osten die Ressentiments, die Vorurteile auch deutlich Feindseligkeiten sehr viel stärker waren. Das lag auch daran, dass dort zu der Zeit es eine ganz starke Propaganda gab gegen Flüchtlinge, Asylbewerber. Jetzt ist es mittlerweile so, dass wir eine Ost-West-Annäherung haben. Gebiete im ländlichen Raum, wo es wenig Möglichkeiten gibt, Konflikte zu lösen, wo dann Asylbewerber, Flüchtlinge punktuell untergebracht werden und dann Kommunen Probleme bekommen, da steigt das Ausmaß der Feindseligkeit an, in dem Ausmaß, wie dann Gruppen vor Ort sind, die damit Propaganda machen. Und dann haben wir einen ganz starken Kontakteffekt eben. Also da, wo es Kontaktmöglichkeiten gibt, da funktioniert es relativ gut. Wir müssen uns alle mal fragen, warum an bestimmten Orten, die wir diskutiert haben, wie zum Beispiel Duisburg-Hamborn ist ein schönes Beispiel, das berühmte Zigeunerhaus, warum es da nicht zu solchen Formen von Gewalt gekommen ist, wie man hätte vermuten können nach den ganzen Darstellungen.
Warum nicht?
Weil die Menschen vor Ort eine Erfahrung gemacht haben, dass ihre Vorurteile, ihre Stereotype gegenüber den Menschen, das waren ja in diesem Falle Roma, zum Teil zutreffen, zum Teil aber auch überhaupt nicht zutreffen. Da sind ja vor Ort dann auch relativ viele Kinder und da brechen sich dann Stereotype und Klischees und Vorurteile, wenn man direkten Kontakt hat. Da gab es dann kleinere Maßnahmen, wie zum Beispiel lokal Kleiderspenden und so weiter. Und diese Projekte haben da geholfen, das Schlimmste zu verhindern, obwohl es eine massive Konzentration von Menschen gab und das für die Kommunen eine unglaubliche Belastung ist.
Momentan geht ja dieses Schreckgespenst des Islamischen Staates um und mit Terrorismus und Islamismus wird da vielleicht auch etwas vermischt bei der Flüchtlingsfrage, dass jeder Flüchtling automatisch ein Terrorist ist in der Wahrnehmung einiger?
Ja, da kann ich als Vorurteilsforscher nur sagen, ja, klar wird da einiges vermischt, weil wir wissen, wenn Menschen Vorurteile haben, dann neigen diese Vorurteile dazu, sich zu generalisieren. Wir reden ja auch von einem Syndrom von Menschenfeindlichkeit. Das Vorurteil gegenüber der einen Gruppe generalisiert sich auf viele andere Gruppen. Es ist tatsächlich auch da, es ist eine so verpasste Chance in Deutschland. Alle Studien zeigen, dass Muslime, Muslima, die hier leben, die in Europa leben, zu über 90% islamistischen Terror als bedrohlich in ihrer Gesellschaft betrachten. Und wir nehmen diesen Fakt einfach nicht wahr, weil wir das in unsere Vorurteilsstruktur nicht einbauen können. Das heißt, Muslime und Muslime sind ja selbst die größten Opfer dieses islamistischen Terrors. Und viele Studien, amerikanische Studien zeigen, wenn man Muslime befragt, dann nehmen sie diese Bedrohung massiv wahr. Stattdessen sehen wir in unseren Studien, dass 25-30% der Bürger unterstellen, dass Muslime hier Terroristen verherrlichen.
Viele haben Omas und Opas gehabt, die auch mal Flüchtlinge waren. Mhm. Natürlich Flüchtlinge innerhalb Deutschlands oder der Teile von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Da musste Deutschland ja auch ganz viele Menschen aufnehmen. Bestand da nicht mal irgendwann so eine Art Fähigkeit in der Gesellschaft, mit Flüchtlingsmassen umzugehen?
Ja, und wir müssen die wieder zurückgewinnen. Leider ist es so, dass diese historischen Erinnerungen immer wieder überlagert werden von Klischees, Vorurteilen und Stereotypen. Es scheint so zu sein, dass wir so etwas nicht entwickeln wie ein kollektives Gedächtnis dafür, dass Migration ein Grundphänomen ist in modernen Gesellschaften. Wir werden in Zukunft eine viel höhere Rate haben an Migration, an kurzfristiger Migration. Wir haben so viele junge deutsche Menschen, die auch darauf angewiesen sind, im Ausland ihre Praktika alles zu machen. Es ist aber in den Daten auch so, und das wäre jetzt ein positiver Ausweg, dass wir deutlich feststellen, wenn Menschen Kontakte haben und diese Kontakte wahrnehmen zu Flüchtlingen, Asylbewerbern, sie nicht als unangenehm wahrnehmen, sie merken, dass sie eine Erfahrung machen mit Menschen, die ihnen erstmal fremd erscheinen, dann reduziert das die Vorurteile.
Vorurteile und Ängste kann man abbauen, indem man Kontakt aufnimmt. Das sagt der Vorurteilsforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld. In Deutschland maulen wir, weil wir angeblich zu viele Flüchtlinge aufnehmen. Stellt sich die Frage, wovor haben wir dabei eigentlich Angst? Da geht es momentan vor allem um ein paar tausend syrische Flüchtlinge. Jetzt ist Deutschland ein reiches Industrieland. Da haben wir uns gedacht, wir schauen doch mal im Vergleich nach Jordanien. 6 Millionen Einwohner, 10% Flüchtlinge, also auf die Zahl gerechnet, sprich 600.000, ist ein Nachbarland von Syrien und damit alleine durch die Lage schon von Flüchtlingen betroffen. Im Norden Jordaniens gibt es das Flüchtlingslager der Vereinten Nationen Zaatari. Das ist ein Camp, in dem 80.000 Flüchtlinge zurzeit wohnen. Insgesamt, seitdem das Camp gegründet wurde, sind hier schon 430.000 Flüchtlinge durchgeschleust worden. Es gibt Shops, Cafés, Nachtclubs, Gangs. Geleitet wird das Ganze von einem Deutschen, Kilian Kleinschmidt. Und an ihn geht die Frage, wie geht ein Land wie Jordanien damit um?
Ja, Jordanien, wie die ganze Region, ist natürlich vollkommen überwältigt von den Massen an Menschen, die hier angekommen sind. In Jordanien gibt es 600.000 Flüchtlinge in einer Gesamtbevölkerung von 6 Millionen. Und dann darf man nicht vergessen, dass dazu natürlich noch die Palästinenser kommen, auch die Flüchtlinge aus dem Irak, die vorher schon gekommen sind. Also sehr anstrengend, und das heißt natürlich viele anstrengende Aufgaben auch für die Politik, für die Wirtschaft, mit so vielen Menschen mehr umzugehen. Die Infrastruktur liegt da nieder in vielen Dörfern, weil einfach zu viele Menschen da sind.
Gehen die Flüchtlinge vor allen Dingen in ein Lager wie das ihre oder gehen die an dem Lager vorbei direkt in die großen Städte, um da zu versuchen, irgendwie zurechtzukommen?
Also sie müssen zuerst einmal in die Lager kommen. Es gibt inzwischen zwei Lager, das Lager Zaatari, das andere Lager Azraq, das viel Kapazität hat, aber noch relativ leer ist mit knapp über 10.000 Flüchtlingen. Sie müssen zuerst in Lager kommen, aber dann versuchen viele natürlich, um auch weiterhin im Arbeitsleben zu bleiben, auch unter Umständen ein Studium weiterzuführen und andere Dinge, versuchen sie aus den Lagern herauszukommen. Das gelingt ihnen oft erst einmal illegal. Sie müssen allerdings versuchen, das dann zu legalisieren. Also 500.000 Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge leben in den Städten und Dörfern von Jordanien außerhalb der Lager und etwa 100.000 in diesen zwei Lagern.
Das Lager ist ja zumindest in irgendeiner Art und Weise von den Vereinten Nationen auch organisiert. Aber wenn jetzt hunderttausende Menschen in eine Gesellschaft kommen, die selbst nur 6 Millionen Einwohner hat, also wo kommen die Wohnungen her? Wie funktioniert das medizinische System? Wo kommen Einkaufsmöglichkeiten her? Wie funktioniert das?
Ja, also natürlich Jordanien zum Beispiel. Einer der großen Aufgaben hier ist für Jordanien Energie und Wasser. Beides hat Jordanien kaum. Jordanien ist eines der Länder, der wasserärmsten Länder der Welt. Jordanien muss auch seinen gesamten Energiebedarf bis jetzt noch importieren in der Form von Öl, das dann hier verbrannt wird. Das heißt, es sind beides Teile, die sehr schwierig sind für das Land damit zu bewältigen. Dazu kommt natürlich Wohnraum. Viele Jordanier machen inzwischen Geschäfte damit, vermieten Garagen, extra Räume. Sie haben also dann teilweise 20, 30 Flüchtlinge, die in einem Raum, in einem Zimmer leben. Die Bedingungen sind nicht einfach. Und natürlich ist das schwierig auch im Bereich der sozialen Infrastruktur. Schulen sind vollkommen überlastet in vielen Dörfern, wo in Schichten gelernt wird. Oder die Krankenhäuser sind auch überwältigt, gerade in den Gebieten außerhalb der Stadt Amman. Viele Flüchtlinge sind natürlich in Amman, wo das als solches noch relativ wenig sichtbar ist. Aber viele von den Bettlern, der Billigjobs in den Straßen werden inzwischen von Syrern durchgeführt.
Das bedeutet aber auch, dass diese Menschen erstmal jeden Job irgendwie annehmen und im Zweifelsfall auch Jobs, bei denen sie dann, keine Ahnung, ausgebeutet werden, weil die natürlich nicht vernünftig bezahlt werden?
Es ist illegal für Flüchtlinge hier zu arbeiten. Es gibt nur wenige, die eine Arbeitserlaubnis bekommen haben. Das führt auch dazu, dass oft die Familien, um überleben zu können, die Kinder zur Arbeit schicken. Also der Anteil von syrischen Kindern, die eigentlich in die Schule gehen sollten, ist ja die Zukunft von Syrien, hängt ja von der Jugend ab. Aber die gehen zur Arbeit, weil die Eltern die Schwierigkeiten haben und unter Umständen von der Polizei aufgegriffen werden. Also Kinderarbeit ist ein ganz großes Thema inzwischen. Und das ist also erschreckend, wie viele Kinder nicht zur Schule gehen.
Gibt es Menschen in Jordanien, die davon auch profitieren in irgendeiner Art und Weise?
Ja, natürlich. 600.000 Menschen mehr ist natürlich, wie gesagt, ein Thema im Bereich Wasser, Energie, auch Wohnraum, Sozialinfrastruktur. Aber gleichzeitig heißt das auch billige Arbeitskräfte. Es heißt auch, Geschäfte zu machen, da die nun auch versorgt werden. Das Lager Satri selber hat ja über 3.000 Geschäfte. Inzwischen einen Umsatz, Sozialprodukt von etwa 10 Millionen Euro im Monat. Davon profitieren natürlich die jordanischen Händler ebenso. Aber natürlich nicht die etwas ärmeren Gruppen innerhalb von Jordanien. Und das gibt inzwischen Spannungen.
Gibt es Stimmen in Jordanien, die sagen, es reicht, wir können und wollen nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen, macht die Grenzen zu?
Natürlich. Und auch gerade im Augenblick mit der Situation in der Region, wo wir natürlich jetzt die Luftangriffe haben, ist die Situation sehr angespannt. Man hat Angst davor, dass der Konflikt sich nach Jordanien in irgendeiner Form ausbreiten könnte. Im Augenblick sind aus Sicherheitsgründen und auch in Bezug auf die Lage auf der anderen Seite die Grenzen sehr kontrolliert. Und natürlich gibt es diese Stimmen, die sagen, ja, wir können nicht mehr, das überfordert uns. Im Libanon ist es noch extremer mit über 1,2 Millionen gemeldeten Flüchtlingen. In einem Land von knapp über 4 Millionen Einwohnern ist es noch gewaltiger.
Geben Sie uns zum Schluss einen Ausblick. Was wird in den nächsten Monaten aus Ihrer Sicht passieren bzw. passieren müssen, damit die Situation sich irgendwie entspannen kann?
Also wir brauchen einmal für solche Situationen wie das Lager Satri, dass wir, muss ich sagen, schon über die letzten Monate unter Kontrolle gebracht haben. Also die Sicherheitssituation ist hervorragend. Wir haben auch aufzeigen können, dass die Flüchtlinge als solches selber beitragen können. Wir müssen also unbedingt einen Wechsel der Politik in Bezug auf die Möglichkeiten, die die Flüchtlinge ja mitbringen. Sie wollen arbeiten, sie wollen Handel treiben, sie können eigentlich, sie wollen keine Hilfeempfänger sein, sondern sie wollen teilnehmen an einem Wirtschaftszyklus, und das muss also einmal ermöglicht werden. Das ist in Bezug auf die Spannung auch mit der Bevölkerung. Wir müssen auch Investitionen in Gebiete sehen, die wie hier in Nordjordanien unbedingt Weiterentwicklung von Sozialstruktur brauchen, aber zum Beispiel auch, und daran arbeiten wir im Augenblick, Investitionen in Energie durch Sonnenkraftwerke. Wir haben Müllverarbeitungsanlagen, die im Augenblick hier geplant werden und so weiter. Es muss richtige Investitionen hier reinkommen. Das können wir nicht mit humanitärer Hilfe weiter betreiben.
Investitionen und mehr Freiheit für Flüchtlinge. Das sagt Kilian Kleinschmidt, der das Flüchtlingslager Satri in Jordanien leitet. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Flüchtlinge. Wovor haben wir eigentlich Angst? Das Beste der Redaktionskonferenz aus 2 Stunden in knapp 2 Minuten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr kommt in ein sicheres Land, kommt in eine Erstaufnahme. Und da kann das schon mal vorkommen, dass der Sicherheitsdienst euch misshandelt. Willkommen in Burbach, Essen und Bad Berleburg. Willkommen in Deutschland.
In dem Augenblick, wo wir wirklich Massen ins Land hineinholen, importieren wir Parallelgesellschaften, die sich abkapseln von der restlichen Gesellschaft und die damit einhergehende Zuwanderungsprobleme, Sozialprobleme mit sich bringen, wie eben Kriminalität.
Erwartet werden ja bis zum Jahresende so 200.000 Flüchtlinge. Das ist jetzt eher mager international. Die Top-Aufnahmeländer 2013, Pakistan kümmert sich derzeit um 1,6 Millionen Menschen. Iran ist mit knapp 860.000 Flüchtlingen dabei. Libanon, das ist ja jetzt ein kleines Land, ja, also der Libanon hat wirklich 176 Flüchtlinge pro 1000 Einwohner.
Wenn Menschen Kontakte haben und diese Kontakte wahrnehmen zu Flüchtlingen, Asylbewerbern, sie nicht als unangenehm wahrnehmen, sie merken, dass sie eine Erfahrung machen mit Menschen, die ihnen erstmal fremd erscheinen, dann reduziert das die Vorurteile.
Ja, ich bin total froh, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe in den letzten Wochen, weil ich unglaublich tolle Menschen erstmal kennengelernt habe und total bewegende Geschichten erfahren habe und auch gemerkt habe, dass ich total viel von diesen Menschen lernen kann, wie die mit Schwierigkeiten im Leben umgehen.
Flüchtlinge. Wovor haben wir eigentlich Angst? Die ganze Sendung gibt es bei uns im Netz zum Nachhören, deradiowissen.de. Die Redaktionskonferenz ist morgen wieder da. Ich bin Sven Preger. Angst ist übrigens nie ein guter Ratgeber.
Deradiowissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.